ganz herzlichen Dank, Michael. Und ich muss gleich mal damit einsteigen, dass ich euch schon von vornherein um, ja, wie soll ich sagen, etwas Gunst bitte. Ihr habt ja mitgekriegt, das war ein relativ voller Gottesdienst bisher schon. Und das ist immer so die Frage, was lässt man jetzt irgendwie weg? Also Abendmahl weglassen, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, ist geistlich nicht ganz unproblematisch. Lobpreis wegzulassen ist irgendwie blöd, zumal es ein echt toller Lobpreis war. Vielen Dank euch auch an der Stelle. Also einfach hier auch die Tabea und die Sarah zu segnen, also so viel Zeit muss einfach sein. So, und jetzt steht man irgendwie so ein bisschen da als Prediger und sagt, also eigentlich habe ich schon das Empfinden, dass Gott mir auch für heute was gezeigt hat, was glaube ich echt als Botschaft dran ist. Also auch irgendwie blöd zu sagen, ja, dann lassen wir das halt weg, was will ich euch damit sagen? Also wir werden wahrscheinlich ein Viertelstündchen überziehen, da bitte ich euch einfach um Nachsicht und Geduld und wie gesagt, ja, seid einfach trotzdem offen, vielleicht möchte Gott euch auch heute Morgen was sagen. Ja, und worüber will ich heute mir mit euch Gedanken machen? Das neue Jahr ist jetzt bereits 2 Wochen alt. Die meisten Gemeinden sind mit ihren Predigten zur Jahreslosung schon durch. Aber für mich ist es ja die erste Predigt, die ich hier in der Gemeinde halte dieses Jahr. Und ich habe auch so gemerkt, die Losung 2017, die hat in mir schon so ein Stück weit was zu schwingen gebracht. Genau, da seht ihr sie. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Steht in Hesekiel 36, 26. Und wie gesagt, ich habe so gemerkt, das hat in mir was zum Schwingen gebracht und ich möchte es einfach deswegen gern heute aufgreifen, so getreu dem Motto, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Insofern auch hier bei uns in der Gemeinde eine Predigt zur Jahreslosung 2017. Und es waren so im Prinzip 2 Aspekte, die mich da bewegt haben. Zum einen ist ja so ein neues Jahr auch immer so eine Zeit, wo viele Menschen sich Vorsätze fassen für das Jahr, wo sie einfach Dinge ändern wollen. Und wahrscheinlich haben viele von uns schon die Erfahrung gemacht, dass solche guten Vorsätze eine relativ kurze Halbwertszeit haben. Also manchmal klappt es ja auch, aber wir alle haben das wahrscheinlich schon erlebt. Wir haben uns irgendwas vorgenommen und irgendwie so 1-2 Wochen später haben wir gemerkt, so viel ist davon nicht übrig geblieben. Also wahrscheinlich machen jetzt gerade momentan Fitnessstudios das Geschäft des Jahres und in 1-2 Monaten sind viele von denen, die sich da anmelden, schon länger nicht mehr gesehen worden. Und ich denke mal, das ist so ein Grundproblem, das jeder von uns kennt an dem einen oder anderen Punkt seines Lebens. Manchmal sind es Harmlosigkeiten, aber manchmal sind es auch wirklich so ja, größere Baustellen in unserem Leben, wo wir eigentlich relativ genau spüren, hey, das ist nicht gut, dass es so ist in meinem Leben. Und irgendwie gelingt es uns trotzdem nicht, das so aus eigener Kraft zu ändern. Vielleicht ist es irgendeine Charaktereigenschaft, über die du immer wieder stolperst, irgendwie sowas wie Jähzorn oder Neid oder irgendwie was anderes. Oder vielleicht eine schlechte Gewohnheit, dass du dich regelmäßig dabei ertappst, dass du bis spät nachts vor dem Fernseher sitzt, obwohl du weißt, dass du am nächsten Tag früh aufstehen musst. Oder, keine Ahnung, du merkst immer wieder, dass du Pornos konsumierst im Internet und du schaffst es einfach nicht, das irgendwie sein zu lassen, obwohl du spürst, dass es nicht gut ist. Vielleicht hast du irgendwie in Anführungszeichen eine Leiche im Keller, nur in Anführungszeichen, im Sinne von, dass es irgendwo in deiner Geschichte einen alten Streit gibt, wo du merkst, da wäre eigentlich mal Versöhnung angebracht, aber irgendwie schaffst du es nicht, da über deinen Schatten zu springen und den ersten Schritt zu gehen. Was auch immer, aber da ist vielleicht irgendwas in deinem Leben, wo du merkst, eigentlich ist es nicht gut, dass es nicht da ist und ich schaffe es irgendwie nicht, mit dem selber zurechtzukommen. Paulus schreibt im Römerbrief, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Also das war so das eine, was mir durch den Kopf gegangen ist, diese Baustellen im Leben, die jeder in der einen oder anderen Form kennt, selbst Paulus, also wir sind in guter Gesellschaft und trotzdem ist es was, wo wir irgendwie gucken sollten, wie gehen wir da geistlich auf eine gute Art und Weise damit um. Zum anderen denke ich auch, dass wir alle es immer wieder brauchen, dass unser Herz erneuert wird. Also jetzt auch mal unabhängig von irgendwelchen solchen konkreten Baustellen. Vielleicht kennst du so eine Situation, du gehst irgendwie zum 20-jährigen Klassentreffen oder du triffst sonst irgendjemanden, den du ewig nicht mehr gesehen hast und dann fallen solche Sätze wie, Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Und das ist irgendwie so als Kompliment gemeint, aber ich stelle mir das mal wirklich vor, wenn das wirklich so wäre, ich hätte mich seit 20 Jahren überhaupt nicht verändert. Und dann denke ich mir so, also eigentlich will ich nicht mehr so sein, wie ich vor 20 Jahren war. Ich bin froh über die charakterliche Entwicklung, die ich seitdem genommen habe, über die geistliche Entwicklung. Und ich merke einfach, unabhängig von den konkreten Baustellen, ich brauche das, dass Gott immer wieder mein Herz erneuert, damit ich einfach nach 20 Jahren nicht mehr der bin, der ich heute bin oder vor 20 Jahren war. Ja, in diesem Sinne denke ich, ist es gut, wenn wir uns die Jahreslosung näher angucken. Und ich möchte damit gern in der Form einsteigen, dass wir uns einfach mal angucken, in welchem Zusammenhang sagt denn Gott diesen Satz: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Dieser Satz, könnt ihr ja auch schon der Quelle entnehmen, steht im Buch Hesekiel. Hesekiel war ein Prophet im Alten Testament. Er war der Sohn eines Priesters und hat gelebt im 6. Jahrhundert vor Christus. Und das fällt so in die Zeit des sogenannten babylonischen Exils. Also das bedeutet, Israel oder genauer gesagt das Königreich Juda ist erobert worden, Jerusalem wurde zerstört, der Tempel wurde zerstört und die Elite des israelitischen Volkes wurde nach Babylon verschleppt, wo sie eben leben mussten. Und in diese Zeit fällt das Leben von Hesekiel. Und Gott hat ihn gebraucht, um auf der einen Seite den Israeliten eine ziemlich klare Ansage zu machen und ihnen zu sagen, hey, was ihr dort erlebt habt als Volk, das ist auch ganz klar ein Gericht für die Sünden, die ihr über Jahrhunderte auf euch geladen habt. Gott war irgendwann an dem Punkt, dass er gesagt hat, hey, jetzt reicht's einfach mal, jetzt muss mal was passieren. Und gleichzeitig verkündet Gott den Israeliten aber auch den Plan eines Neuanfangs. Gott sagt zu den Israeliten, das ist nicht der Punkt, an dem wir stehen bleiben, sondern ich habe mit euch was vor. Und in diesem Zusammenhang fällt dieser Satz, der zur Jahreslosung 2017 geworden ist. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr die gerne mal aufschlagen. Wir wollen das gemeinsam lesen. Hesekiel 36. Hesekiel 36, die Verse 22 bis 29. Und ich lese das wie meistens aus der Neues Leben Übersetzung. So spricht Gott, der Herr. Ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten. Also es geht um diese Rückführung in die alte Heimat. Ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. Nämlich durch die vielen Sünden, die sie begangen haben. So werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott, der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Unreinheit. Ich rufe den Getreidesegen aus, schenke euch eine reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Eine sehr konkrete Situation in der Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Und mit Sicherheit ist jetzt nicht restlos alles 1:1 auf unsere Situation heute übertragbar, aber ich denke, da stecken eine ganze Reihe von Sachen drin, die auch für uns heute wirklich relevant sind. Und auf 4 Punkte möchte ich heute Morgen gerne eingehen. Der erste Punkt, der mir wichtig ist, wir sehen diese Losung oft so in diesem, ja, wie soll ich sagen, in so einem seelsorgerlichen Zusammenhang. Also eigentlich geht es bei dieser Zusage um mich und meine Probleme. Aber Gott denkt hier eigentlich schon einen großen Schritt weiter. Er sagt, ich mache das nicht euretwegen, sondern damit die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Und was will uns das heute sagen? Möglicherweise kennst du diesen Spruch: Für viele Menschen bist du die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Und die Frage ist, was lesen die Menschen, wenn sie dein Leben lesen? Lesen sie eine Heilsgeschichte, die eine wirkliche Alternative ist zu dem, was die Welt zu bieten hat und die ganzen Philosophien und Religionen der Welt? Oder lesen sie vielleicht das, was man überall sonst auch lesen kann? Ich möchte es noch ein bisschen konkreter machen. Mir hat mal jemand erzählt vor ein paar Jahren, dass er einen Vorgesetzten hatte in der Firma. Dieser Vorgesetzte war auch Christ. Und der hatte so ein bisschen das Problem, dass er einen großen Hang zum Jähzorn hatte, dieser Vorgesetzte. Und das führte dazu, dass er seine Mitarbeiter immer wieder auch teilweise wegen echten Lappalien ganz schön übel zusammengefaltet hat. Also so, dass man eigentlich sagen musste, also ob Christ oder nicht, also so kannst du eigentlich nicht mit Leuten umgehen. Und diese Mitarbeiter, die dann da öfters mal hier irgendwie geföhnt worden sind, die wussten es auch, dass dieser Vorgesetzte Christ ist. Und was denkst du, wie offen waren diese Mitarbeiter für das Evangelium, wie begeistert waren die von so jemand was zu hören, dass irgendwie Gott sie liebt und keine Ahnung was. Also ihr könnt euch vorstellen, die Offenheit war eher überschaubar. Und ich denke, das ist genau der Punkt, um den es Gott hier an der Stelle geht. Nein, das hat nichts damit zu tun, dass du Gott nicht wichtig bist. Gott liebt dich so sehr, dass er seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat, damit du gerettet bist. Aber genau darum geht es ja von dieser Ewigkeitsperspektive her. Braucht Gott dich nicht retten, wenn du Jesus nachfolgst, weil du bist ja schon gerettet. Der Fokus von Gott an diesem Punkt ist dein Umfeld und Menschen in deinem Umfeld, die Gott heute noch nicht kennen. Und deshalb ist es ein Ziel von Jesus' Nachfolge, dass wir Jesus ähnlicher werden. Nicht, weil wir das brauchen, um in den Himmel zu kommen, sondern einfach, damit Menschen in unserem Umfeld eine Möglichkeit haben, Gott zu begegnen, wenn sie unser Leben lesen, vielleicht als die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Das ist der Gedanke, der mir dazu wichtig ist. Ein zweiter Gedanke ist, wenn Gott hier davon spricht, uns zu reinigen, ein neues Herz zu schenken, dann ist Gott sich sehr wohl darüber im Klaren, dass wir in diesem Leben hier auf der Welt immer ein Stück weit unvollkommen sein werden. Keiner von uns wird es schaffen, in diesem Leben die Sünde restlos zu überwinden. Und wenn wir eben solche Baustellen haben im Leben, dann wird Gott immer ein liebender Vater sein, der wird barmherzig mit uns umgehen, er wird gnädig mit uns umgehen. Also es gibt keinen Grund, vor Gott Angst zu haben. Aber wenn wir diesen Text bei Hesekiel angucken, diese Aussage von Gott, und das mal konsequent zu Ende denken, dann sehen wir dort auch, dass schon irgendwann so ein Punkt kommt, wenn wir uns einfach mit unseren Baustellen arrangieren und einfach so eine Gleichgültigkeit entwickeln und sagen, naja, ist halt so, kann man nichts machen, finde ich mich damit ab, dass auch bei Gott irgendwann mal so ein Punkt kommt, wo er sagt, okay, ich lasse das auch mal zu, dass Umstände in deinem Leben eintreten, die auch so eine gewisse Motivationshilfe sind. Und wir sehen an den Israeliten, das kann sehr lang dauern, bis Gott zu dem Punkt kommt, aber dieser Punkt kann kommen. Konkret bedeutet das beispielsweise für diesen jähzornigen Vorgesetzten, ich weiß nicht, ob das passiert ist, ich denke mir, das ist aus, aber vielleicht merkt er irgendwann, die Karriere hat einen Knick und er kommt da einfach nicht weiter auf der Karriereleiter, weil Gott sagt, ich gebe dir nicht noch mehr Verantwortung über noch mehr Leute, wo du noch mehr ungünstigen Einfluss auf sie hast. Oder er bekommt vielleicht selber einen Vorgesetzten, der sehr schwierig ist und merkt dann vielleicht so, das ist gar nicht so toll, wenn so mit einem umgegangen wird und überdenkt dadurch sein eigenes Verhalten, was auch immer. Aber es kann der Moment kommen, wo Gott schwierige Umstände zulässt, um uns zu motivieren, mit unseren Baustellen konstruktiv umzugehen. Und an dem Punkt ist mir ganz wichtig, was ich da immer sage, in diesem Zusammenhang, nicht jede Herausforderung ist deswegen da in unserem Leben, weil wir uns irgendwie falsch oder sündig verhalten haben oder was auch immer. Gibt auch ganz andere Gründe und manchmal werden wir die Gründe nie erfahren in diesem Leben. Also sprich, wenn du gerade in der Herausforderung stehst, will ich damit auf keinen Fall sagen, das ist garantiert deswegen, weil du mit irgendeiner Baustelle nicht gut umgehst. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn du eine Herausforderung erlebst, dann kann sich das lohnen, einfach mal Gott wirklich die offene Frage zu stellen, Gott, gibt es irgendwas, was du mir in der Situation sagen willst? Vielleicht ist es nicht so, vielleicht ist es aber so. Und meine Erfahrung ist, diese Frage lohnt sich insbesondere dann, wenn man merkt, es ist immer wieder die gleiche Art von Herausforderung, an der ich vorbeikomme. Ich habe immer wieder mit der gleichen Art von Menschen ein Problem. Ich stolper in meinem Berufsleben immer wieder über die gleiche Herausforderung. Es ist immer wieder diese eine Dynamik, die ich wieder und wieder erlebe. Und oft ist es so, dass Gott einem dann an dem Punkt einfach auch was sagen will und einen deswegen so lang Runden laufen lässt, bis man auch mitkriegt, was Gott uns sagen will. Das war der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Der dritte Punkt ist, ich habe es vorher schon ausgeführt, im Zusammenhang von der Jahreslosung ist das Ziel von Gott gar nicht so sehr primär sein eigenes Volk, sondern vor allem die Völker, die Gott noch gar nicht kennen. Aber wichtig ist mir trotzdem, verheißt ja Gott eine ganze Menge Segen für die Israeliten. Er sagt hier, ich rufe den Getreidesegen aus, schenke euch eine reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Also sprich, es ist ja nicht so, dass die Israeliten darunter zu leiden haben werden, wenn Gott ihnen dieses neue Herz schenkt und den neuen Geist gibt, sondern auch für sie steckt da eine ganze Menge an großem Segen drin. Und auch hier denke ich für uns hier und heute, wenn wir bereit sind, uns von Gott ein neues Herz schenken zu lassen, dann ist wahrscheinlich der größte Segen, der davon ausgeht, für die Menschen, die Gott heute noch nicht kennen und die dadurch eine Möglichkeit haben, Gott zu begegnen. Ich denke, das ist der größte Segen, der dir im Leben überhaupt passieren kann. Aber ziemlich dicht gefolgt ist das, was wir selber an Segen erleben werden. Ich denke, in diesem Sinne ist es in unserem eigenen besten Interesse, wenn wir uns von Gott ein neues Herz schenken lassen. Auch wenn es bei dieser Jahreslosung im Zusammenhang gesehen eher um Menschen geht, die Gott noch nicht kennen, als um uns selber. Und das führt mich zum vierten Punkt, der mir heute Morgen wichtig ist. Die gute Nachricht ist, wir müssen dieses neue Herz nicht aus eigener Kraft schaffen, wir können das auch gar nicht, sondern das ist ein Geschenk, das Gott uns machen will. Wenn ich so auf meinen eigenen Weg zurückgucke, den ich mit Gott gegangen bin, dann merke ich, da gab es immer wieder Punkte, wo Gott wirklich Veränderung und Erneuerung geschenkt hat. Und da kann ich sagen, da habe ich selber eigentlich, wie soll ich sagen, nichts geleistet. Da habe ich keine konkrete Anstrengung geleistet oder so, sondern da hat Gott einfach in meinem Leben was getan. Ich werde da gleich im Anschluss auch nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Aber wichtig ist mir an der Stelle, dieses neue Herz ist ein Geschenk. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir dieses Geschenk auch wollen. Wir müssen dieses Geschenk annehmen. Und es klingt so ein bisschen wie eine Binsenweisheit, aber Fakt ist, Gott nimmt unseren freien Willen sehr, sehr ernst. Und er nimmt das sehr ernst, wenn wir im Grunde genommen dieses neue Herz überhaupt gar nicht haben wollen. Und das kommt häufiger vor, als wir uns überhaupt selber wirklich bewusst sind. Weil Erneuerung immer Veränderung bedeutet. Veränderung bedeutet, dass man gewohnte Dinge zurücklässt. Das ist immer auch ein Schritt aus der Komfortzone. Und manchmal fühlt sich Stillstand besser an als Erneuerung, selbst wenn die Erneuerung vielleicht besser wäre. Da können viele Gemeinden ein Lied davon singen, die eigentlich vor der Herausforderung stehen, was Neues machen zu müssen, aber wir tun die Dinge trotzdem so, wie wir sie immer gemacht haben, weil da haben wir einfach Sicherheit. Und genau das Gleiche kann uns auch im eigenen Leben passieren. Eigentlich wollen wir gar keine Veränderungen. Oder weil es manche Baustellen gibt, die ja durchaus auch Spaß machen können. Ich meine, nicht jeder hat subjektiven Leidensdruck, wenn er sich im Internet Pornos anschaut. Oder für manche Leute ist es eine Selbstbestätigung, wenn sie als Chef in der Lage sind, irgendwelchen Untergebenen eins reinzudrücken. Manchmal, gerade dann, wenn vor allem andere drunter leiden und nicht man selber, ist die Motivation vielleicht auch nicht da zu sagen, Gott, ändere mein Leben an dem Punkt. Und ich denke deswegen, es kommt häufiger vor, als wir uns überhaupt bewusst sind, dass wir eigentlich in unserem tiefsten Inneren dieses neue Herz, das Gott uns schenken möchte, gar nicht so richtig haben wollen, weil uns das Alte besser erscheint als das, was Gott uns da möglicherweise geben wird. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der auch als Therapeut arbeitet und der hat gesagt, der arbeitet auch relativ viel mit Leuten, die suchtkrank sind, so über das komplette Spektrum, was es so an Süchten gibt im Leben. Und er hat gesagt, so aus seiner Erfahrung heraus gibt es eigentlich nur zwei Gründe, warum Menschen wirklich bereit sind, ihr Leben grundlegend zu ändern. Also es ist nicht irgendwie so Kleinkram, sondern ja, wirklich grundlegende Lebensveränderungen. Der erste Grund ist, und das ist der seltenere Fall, dass Leute mit irgendwas in Berührung kommen, wo sie sagen, hey, das ist so großartig, so begeisternd, das ist besser als das, was ich habe, das will ich gern haben, weil mich das so vom Hocker reißt, was ich dort erlebt habe. Und wie gesagt, er sagt, das ist relativ selten, dass Leute deswegen ihr Leben ändern. Der zweite Grund, warum Menschen ihr Leben ändern, und es ist der häufigere, dass der Leidensdruck so groß geworden ist, dass sie sagen, hey, alles ist besser als das, was ich gerade momentan erlebe. Meine Ehesituation ist so fürchterlich, mein Gesundheitszustand ist so fürchterlich, meine Arbeitssituation ist so unerträglich, dass ich diesen Schritt wage, irgendwas Neues auszuprobieren, einfach nur, um diesen Leidensdruck zu beenden. Und so sagt er aus seiner Erfahrung heraus, er erlebt es immer wieder, dass Leute zu ihm in die Therapie kommen, die dann halt beispielsweise irgendwie drogenabhängig sind oder so. Und er sagt dann, so zynisch das klingt, aber manchen Leuten geht es einfach nicht dreckig genug, dass sie bereit sind, irgendwas zu ändern. Und in dem Moment kannst du als Therapeut auch nicht viel machen. Was ich uns mit dem Ganzen sagen möchte, ist einfach, ich glaube, wir müssen uns da eine ganz ehrliche, uns selber die ganz ehrliche Frage stellen, haben wir die Überzeugung, dass dieses neue Herz, das Gott uns geben möchte, besser ist als das alte Herz, das wir heute schon haben? Und uns nicht davon abhängig machen, was wir glauben sollten oder so, sondern wirklich zu fragen, was glaube ich denn wirklich? Ist es wirklich eine Überzeugung, die in mir lebt? Und wenn wir dann merken, nee, eigentlich halte ich so ein Stück weit an dem Alten fest, vielleicht auch einfach, weil es mir gar nicht gelingt. Es gibt ja auch so Situationen, ich weiß vom Kopf her ganz genau, dass es besser wäre, aber ich merke einfach, irgendwas in meinem Bauch lässt es nicht zu, dass ich das loslasse. Dann ist das der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Und dann ist es der Punkt, an dem wir zu Gott gehen können und sagen können, hey, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jesus, hilf mir, dass ich das schaffe, das loszulassen. Und vielleicht muss man dafür auch andere Hilfe in Anspruch nehmen, seelsorgerliche Hilfe, therapeutische Hilfe, was auch immer. Ich glaube, es gibt Situationen, da schafft es kaum irgendjemand wirklich, sage ich mal, ohne andere menschliche Hilfe auch mit rauszukommen. Wie gesagt, seelsorgerliche Hilfe oder was auch immer. Vielleicht ist es irgendwas, was wirklich Zeit braucht und nicht von jetzt auf gleich geht. Aber ich denke, das ist der Punkt, an dem wir ansetzen müssen. Und ich sehe das so ein Stück weit an meiner eigenen Geschichte, wenn ich so gucke, als ich selber ein Teenager war. Ja, da habe ich mir das irgendwie so zur Angewohnheit gemacht, dass ich Leute durch, ja, ich sag mal durch Schlagfertigkeit auf Distanz gehalten habe. Es war so, ich war schon damals nicht unbedingt der Sportlichste und damals hatte auch noch nicht jeder eine Brille. Aber die Leute wussten relativ genau, hey, wenn du einen blöden Spruch zu dem Zacke machst, kannst du relativ sicher sein, da kommt irgendwas zurück und meistens sitzt das ziemlich gut. Und es ist bei mir so weit gegangen, also mir hat es Sicherheit gegeben, mir hat es Selbstbestätigung gegeben und ich habe so gemerkt, ich habe irgendwann mal angefangen als Teenager, wann immer ich irgendjemand neu getroffen habe, sofort daraufhin abzuchecken, was würdest du dem jetzt sagen, wenn der dir blöd kommt. Selbst wenn das irgendjemand ist, wo das irgendwie komplett unwahrscheinlich war, also ein neuer Lehrer oder was auch immer. Und das klingt jetzt vielleicht so in dem Moment lustig, aber so, ich habe einfach gemerkt dann irgendwann als Teenager, also zum einen, es gab Leute, die habe ich wirklich tief verletzt und das waren, das würde ich heute im Rückblick sagen, menschlich gesehen, auch immer wieder Leute, die haben es verdient. Aber trotzdem, ich habe Leute wirklich tief verletzt. Einmal war das sogar so, dass ein Mädchen deswegen die Schule verlassen hat, weil ich das sozusagen geschafft habe, ihr einen Spitznamen anzuhängen, der nicht wirklich schmeichelhaft war und weil den die Leute so toll fanden. Und für mich war das eine Bestätigung. Das habt ihr davon, wenn ihr mir blöd kommt. Und zum anderen, wie gesagt, hat es einfach alles geprägt, wie ich Menschen begegnet bin. Hey, was würde ich dir sagen, wenn du mir blöd kommst? Und sofort habe ich geguckt, was ist deine Schwachstelle, wo kann ich dich bestimmt treffen? Und das Schwierige ist, ich habe das auch noch zu einer Zeit gemacht, als ich schon seit 2, 3, 4 Jahren mit Jesus unterwegs war. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon angefangen, bei uns im Jugendgottesdienst zu predigen. Ich bin mir relativ sicher, es gibt Menschen, die hätten über mich ähnlich gedacht wie über diesen Vorgesetzten, die gesagt haben, naja, also der braucht mir nichts von Jesus zu erzählen, so wie der mit Leuten umgeht. Und es kam dann irgendwann der Punkt, wo ich sehr deutlich gemerkt habe, dass mir Gott so die Frage stellt, hey, du musst eine Entscheidung treffen. Ich habe dir eine Gabe gegeben, mit Sprache umzugehen. Du musst dich entscheiden, willst du es zum Werkzeug benutzen, um Leute zu segnen, so gut dir das mit meiner Hilfe gelingt. Oder willst du es als Waffe benutzen, um Leuten weh zu tun, um dich zu wehren, um Distanz zu schaffen. Und eigentlich war das so ist der Moment, wo ich gemerkt habe, nee, das ist nicht die Art und Weise, die ich leben will. Ich will mir nicht immer bei jedem, den ich treffe, als allererstes fragen, wie kann ich dir am effektivsten mit Worten wehtun. Und erst dort ist eigentlich der Moment gekommen, wo ich bereit gewesen bin, auch so ein Stück weit dieses alte Herz loszulassen. Ich wusste das natürlich schon seit Jahren, dass das vielleicht nicht die Methode ist, wie Jesus mit Leuten umgegangen ist. Aber eigentlich erst so, als ich 18, 19 war, ist mir das gelungen, dieses alte Herz loszulassen. Jesus habe ich kennengelernt mit 13, so irgendwie auch dort mir das neue Herz schenken zu lassen. Das hat begonnen, als ich so 18, 19 war. Und heute kann ich ehrlich sagen, Gott hat mir da ein neues Herz geschenkt und ich habe da irgendwie nichts dazu getan oder so, außer dass ich mich für ihn geöffnet habe. Aber ich bin da einfach super dankbar dafür. Und wenn ich jetzt zum Klassentreffen gehe und irgendjemand würde sagen, hey, du hast dich ja überhaupt nicht verändert, würde ich sagen, nee, hoffentlich hat sich da ganz viel verändert bei mir. Lange Rede, kurzer Sinn, ich möchte dich einfach ermutigen, prüf wirklich ehrlich, gibt es irgendwelche Gründe, warum es dich, was dich vielleicht davon abhält, Gott dieses alte Herz hinzuhalten, dieses Herz aus Stein und dir ein Herz aus Fleisch geben zu lassen. Und wir alle brauchen dieses neue Herz, ob wir, ja, egal wo wir unsere Baustellen haben. Und es wird dazu führen, dass wir mehr Frucht erleben, dass wir mehr Segen erleben, dass Menschen Jesus kennenlernen, weil Jesus uns dann auf eine ganz neue Art und Weise gebrauchen kann. Und wie gesagt, dass ich dort menschliche Sicherheit aufgegeben habe, um mir Sicherheit von Gott geben zu lassen, ist jetzt fast 20 Jahre her und ich habe es eigentlich keinen Tag bereut. Und in dem Sinne möchte ich dich jetzt einfach auch einladen, hier in der Segnungszeit, die wir noch anschließen werden. Wie gesagt, wir werden ein bisschen überziehen, aber ich finde es wichtig, dass man auch die Möglichkeit hat, wer das möchte, darauf zu reagieren. Ja, vielleicht einfach erst mal eine Zeit lang vor Gott wirklich still zu werden, vielleicht einfach deine eigenen Baustellen im Leben Gott hinzuhalten und einfach mal zu gucken, ob Gott dir an dem Punkt was zu sagen hat. Und da würde ich schon mal die Band auch mit nach vorne bitten.